ich habe mich dort irgendwie direkt heimisch gefühlt. Ich kann das gar nicht so genau beschreiben. Ich hatte das auch schon ganz oft mit meinen Gästen, dass sie gefragt haben, warum direkt hier? Und ich habe mich wie zu Hause gefühlt und es hat sich so angefühlt, als ja, müsste ich dort leben.
Einfach aussteigen. Der Auswanderer-Podcast.
Willkommen zurück. In der ersten Folge in meinem Podcast Einfach aussteigen ging es vor 4 Jahren nach Sri Lanka und ich konnte es kaum glauben, aber es ist bis heute die einzige Folge zu diesem Land geblieben. Doch dann hat mir vor ein paar Wochen meine Hörerin Tara geschrieben, weil sie seit längerem plant auszuwandern und Sri Lanka ganz oben auf ihrer Liste steht. Und Tara hat mir sogar einen potenziellen Gast für den Podcast hier empfohlen. Vielen herzlichen Dank dafür. Aus diesem Grund geht es heute nach 4 Jahren zurück auf die Insel Sri Lanka und du hörst die Geschichte von Steffi, die mit Mitte 20 dorthin auswanderte und ein Hostel mit Restaurant eröffnete. Wie sie das gemacht hat, das hörst du gleich. Und wenn du dir jetzt denkst, ey, der Kräuter soll mal noch zu ein paar anderen Ländern Folgen machen, dann schreib mir das über die Webseite der auswandererpodcast.com oder auch gerne über meinen Instagram-Account einfach aussteigen. Und wenn du bereits Auswanderern folgst, die dort leben, von denen du gerne mehr wissen willst, dann empfiehl mir diese Gäste. Denn auch manchmal ist es für uns schwierig, in gewissen Ländern passende Gäste zu finden. Deswegen bin ich froh um jeden Tipp. Und übrigens noch mehr hilfst du uns natürlich, wenn du einfach aussteigen weiter empfiehlst, zum Beispiel bei dir, bei Instagram oder bei Facebook teilst, damit alle bald im Ausland wissen, dass es einfach aussteigen den Auswanderer-Podcast gibt.
Mein Podcast.
Der Inselstaat Sri Lanka liegt im Indischen Ozean nur 31 Kilometer von der Südspitze Indiens entfernt. Buddhistische Spiritualität, wilde Savannentiere, goldgelbe Badestrände und Regenwälder prägen die Landschaft der Insel. Sie hat eine über 2500 Jahre alte Geschichte und hat auch über 8 UNESCO-Weltkulturerbestätten. Sri Lanka hat unterschiedliche Klimazonen, angefangen von den tropischen Stränden an der Küste bis zu den kühleren Bergregionen im Inland. Das Land mit seinen 22 Millionen Einwohnern ist außerdem einer der größten Tee-Exporteure der Welt. Mein Podcast heute ist Steffi Richter. Sie ist 2018 nach Hikkaduwa im Süden der Insel ausgewandert. Dort hat die ehemalige Sporttherapeutin ein Hostel eröffnet. Später kam ein Restaurant dazu und dann noch 2 Kleiderläden. Ja, trotz vieler Hürden und schwierigen Situationen, unter anderem auch durch die Corona-Pandemie, hat sie es geschafft, sich ein glückliches Leben auf Sri Lanka aufzubauen. Wie sie das gemacht hat und was es dazu in Sri Lanka überhaupt braucht, das hörst du jetzt. Herzlich willkommen im Podcast. Hallo Steffi.
Hallo Nikolas.
Steffi, freue mich sehr, dass du da bist. Wenn du bei dir aus dem Fenster schaust, was siehst du da aktuell?
Ich sehe ganz viele Palmen und das Meer und die Sonne scheint.
Ist das jetzt auch noch so, wenn wir nehmen das ja im Herbst auf, immer sommerlich da oder wie ist das Wetter in der Regel?
Ja, bei uns ist es einfach wirklich das ganze Jahr lang warm. Wir haben meistens Sonnenschein, im Moment ist eigentlich Monsunzeit, aber es ist tatsächlich so, dass es vielleicht 2-mal am Tag ein bisschen regnet und es ist immer warm. Also man braucht nie eine Winterjacke und man kann immer kurze Hosen tragen und Flipflops.
Okay, wir kommen da gleich noch dazu, wo du genau lebst in Sri Lanka. Wie bei all meinen Gästen recherchiere ich ja auch bei dir vorher. Und was ich über dich und deine Auswanderung vorher gelesen habe, hat mich sehr beeindruckt, wie du dir dein Leben in Sri Lanka neu aufgebaut hast. Und ich glaube auch, ohne viel vorwegzunehmen, dass deine Auswanderung eine große Inspiration für viele Menschen ist, die sich eben so etwas auch wünschen. Aber lass uns mal anfangen, und zwar bei der Liebe zu Sri Lanka. Ich weiß, die Frage wurde dir wahrscheinlich schon 100-mal gestellt, auch von Gästen bei dir, aber woher kommt denn die Liebe zu Sri Lanka?
Also ich war 2017 das erste Mal in Sri Lanka und ich habe mich so sehr in das Land und in die Menschen und einfach in alles dort verliebt, dass ich direkt nach 2 Monaten wieder zurückgeflogen bin nach Sri Lanka für den 2. Urlaub. Danach dann das 3. Mal ungefähr wieder nach 4 Monaten und dann beim 4. Mal bin ich dort geblieben. Also ich habe mich wirklich schockverliebt in das Land, in die Menschen, in das Klima, in das Essen. Es war einfach direkt, dass ich so super geflasht war von allem und ich konnte es mir direkt vorstellen, dort zu leben oder für eine längere Zeit dort zu sein.
Was ist es denn genau? Also gibt's da, also ich habe zum Beispiel eben in Irland, da hat mich diese, wo ich heute lebe, hat mich halt diese Natur so geflasht. Ich weiß auch, Sri Lanka ist ja eben auch so ein Naturparadies. Ist das was, was dich dann so getriggert hat oder was genau war's?
Die Natur auf jeden Fall, aber auch der Ort Hikkaduwa, da wo ich jetzt dann mein Geschäft auch habe und wo ich direkt auch ums Eck lebe. Ich habe mich dort irgendwie direkt heimisch gefühlt. Ich kann das gar nicht so genau beschreiben. Ich hatte das auch schon ganz oft mit meinen Gästen, dass sie gefragt haben, warum direkt hier? Und ich habe mich wie zu Hause gefühlt und es hat sich so angefühlt, als ja, müsste ich dort leben. Ich kann es gar nicht genau beschreiben. Das war einfach so eine innere Verbundenheit direkt mit Hikkaduwa und auch das Klima natürlich, aber das war, glaube ich, so das Größte, dass ich mich so richtig verbunden gefühlt habe mit dem Ort.
Und du warst aber vorher nie in Indien oder so, oder hast dir das mal angeguckt?
Ich war dort aber davor nicht, also ich war erst in Sri Lanka und dann während meiner Zeit dort war ich einmal in Indien.
Ja, jetzt hast du das vorhin gerade gesagt, du hast dann, glaube ich, nach dem dritten Urlaub und am vierten Urlaub dann die Sachen gepackt und bis dahin ausgewandert. Was war der Plan und vor allen Dingen, was mich auch interessieren würde, was hast du damals deinen Freunden und deinen Eltern erzählt, was du da machst?
Naja, meine Eltern waren beim dritten Urlaub mit dabei und mein Papa ist sowieso auch so ein bisschen verrückt unterwegs und er meinte schon die ganze Zeit, ja, vielleicht könnten wir hier irgendwas kaufen, irgendwas machen. Er sucht sowieso nach irgendwas, wo er dann in Rente ein bisschen länger bleiben könnte. Und wir haben schon so ein bisschen geschaut, aber ich habe immer gesagt, nee, das machen wir nicht. Das ist ja vielleicht doch ein bisschen zu verrückt, aber dann haben wir doch in Hikkaduwa eben das Grundstück gefunden, das ich jetzt auch gerade betreibe. Und bin dann aber wieder zurück und ich habe gedacht, nein, ich muss wahrscheinlich doch einfach ganz normal studieren, so in diesem gesellschaftlichen Ding, wo man hier eben so gefangen ist. Und habe mich dann auch wieder für Studienplätze beworben. Und dann war aber noch eine große Reise geplant und unter anderem auch Sri Lanka. Ich wollte dann eigentlich in einer Bar arbeiten bei jemandem, den ich dort kennengelernt habe. Wir haben uns ganz gut angefreundet und ich habe gesagt, könntest du mir vielleicht einfach einen Job geben in deiner Bar für ein paar Monate? Dann kann ich das Land so noch ein bisschen besser kennenlernen. Und eigentlich war mein Plan, dass ich zurückfliege. Ich hatte nämlich auch schon einen Flug nach Australien gebucht, weil eine sehr gute Freundin dort früher gelebt hat und von dort nach Frankfurt. Ja, und dann bin ich dort hingekommen und habe natürlich nicht in der Bar gearbeitet, weil ich einfach Lust hatte, irgendwie ein bisschen mein Leben zu genießen. Und durch den Barbesitzer bin ich dann wieder auf dieses Grundstück gekommen und mein Papa war dann auch gerade wieder vor Ort. Und irgendwie, das war ein schöner Abend, wir hatten alle ein bisschen was getrunken, habe ich dann mit meinem Papa ganz spontan entschlossen, dass ich das jetzt doch mache. Und ich bin dann auch nicht mehr zurück nach Deutschland geflogen und meine Eltern haben eigentlich alles von mir verkauft, haben die Wohnung weitervermietet, in der ich gelebt habe und alle meine Dinge verkauft und ich bin einfach dort geblieben.
Also dein Vater scheint ja sehr offen zu sein. Wie hat denn deine Mutter eigentlich reagiert oder hat dir auch gesagt, ja cool, unterschreib mal, ich glaube so ein 10-Jahres-Mietvertrag war das, ne?
Ja genau, 10-Jahres-Mietvertrag. Also meine Mama fand es auch gut, aber sie war anfangs doch ein bisschen kritisch. Ich glaube einfach so, ja, meine Tochter zieht jetzt so weit weg, ich weiß nicht, wie ich das finden soll, aber natürlich stand sie auch hinter mir. Also ohne meine Eltern hätte ich das wahrscheinlich auch gar nicht gemacht. Die haben mich viel unterstützt, sind auch mehrfach oder meine Mama war schon ganz oft bei mir, auch mehrere Monate und hat dann in der Küche mitgeholfen und in irgendwelchen anderen Bereichen. Und generell meine Eltern kommen einfach immer, wenn es passt und versuchen, mich zu unterstützen.
Ja, super, wenn man solche Eltern hat, also die einen da so pushen. Lass uns nochmal kurz zu dem Gebäude, was da der Barbesitzer empfohlen hatte. Beschreib doch mal, was stand da genau und was war der Plan dann, als du diesen 10-Jahres-Mietvertrag da unterschrieben hast?
Ja, also das Gebäude, es war sehr heruntergekommen. Ich würde sagen, es war locker eine der hässlichsten Unterkünfte in ganz Hikkaduwa, aber ich kam dorthin und irgendwie habe ich mir direkt ausgemalt, wie es einfach in schön aussehen könnte. Ich hatte noch keinen richtigen Plan. Ich wusste zu diesem Zeitpunkt nicht mal, dass ich überhaupt ein Hostel draus mache. Ich wusste nur, dass ich irgendwas draus machen werde und dass ich das umsetzen werde. Aber ich hatte noch keinen richtigen Plan, was es überhaupt mal wird. Und das hat sich dann eigentlich alles so im Laufe der Zeit ergeben, weil ich hatte dann eine Baufirma. Die haben mir gesagt, ja, wir kriegen das in 8 Wochen hin. Da sind die in Sri Lanka immer sehr zuversichtlich. Und Ende vom Lied waren es dann 8 Monate, also dann schon viel länger als eigentlich geplant. Und während des Umbaus wurde ich mir eigentlich so ein bisschen drüber bewusst, dass ich da ein Hostel draus mache, weil einfach es gab dort Räume und anfangs dachte ich, was mache ich denn so, das ist so schlecht gebaut, das ganze Teil. Und dann habe ich da ein paar Wände gezogen und habe es einfach komplett umgemodelt. Und dann wurde ein Hostel draus.
Also aber ich hätte auch ein Museum draus werden können.
Ich hatte eigentlich anfangs keinen Plan, was das genau wird. Okay. Aber ich habe dann gedacht, irgendwas mache ich hier draus. Das hat Potenzial. Das ist eine perfekte Lage. Wir sind direkt am Narigama Beach. Das ist dieser ganz bekannte 3 Kilometer Strand in Hikkaduwa. Und wir sind auch an einer super Stelle, wo der Strand wirklich in der Saison sehr breit ist. Und ich wusste, dass ich da was Perfektes draus zaubern kann. Aber ich hatte zu Beginn wirklich noch keine Ahnung, wie ich das genau mache oder ja, wie es einfach dann im Ende wirklich sein wird.
Weil einfach die Lage so gut ist da.
Genau, ja.
Okay, verstehe. Du hast vorhin ja auch gesagt, eben deine Eltern haben dann zu Hause alles verkauft von dir, eben auch dann Mietwohnung gekündigt und so weiter. Wie ging das denn überhaupt finanziell? Also eben, wenn man jetzt sagt, man unterschreibt da so einen 10-Jahres-Mietvertrag, dann baut man dieses ganze Ding um am Ende daraus eben Hostel entstehen zu lassen. Wie hast du das finanziert?
Auch mit der Hilfe meiner Eltern. Also die haben mir da einen ordentlichen Betrag an Geld vorgestreckt, den ich dann die letzten Jahre immer mal wieder zurückgezahlt habe. Also alleine hätte ich das natürlich auch in dem Alter nicht machen können. Ich war ja erst 22 und hatte jetzt nicht so viel Erspartes, um mal kurz in Sri Lanka ein Hostel zu eröffnen.
Aber ist das irgendwie, damit man da so ungefähre Ahnung hat, was sowas kostet? Kannst du da ungefähr was sagen, was du da investieren musstest?
Ja, klar. Also ich habe für die 5 Jahre für die Miete, man zahlt ja auch Steuern und so weiter, habe ich ungefähr so um die 90.000 Euro bezahlt. Und für den Umbau nochmal locker 70.000. Also es ist schon, man denkt immer, es ist alles super günstig, aber gerade Sri Lanka, es ist eine Insel, es muss alles importiert werden. Die Regierung ja haut super viele Steuern auf alles, weil es eben importiert ist und macht sich da oder verdient sich damit einfach auch ein goldenes Näschen und es ist teurer, als man tatsächlich denkt.
Ja, aber du vorhin, ich glaube, das hast du noch so halb im Spaß gesagt, naja, die haben eigentlich mal veranschlagt 8 Wochen, dann hat aber die Renovierung dann 8 Monate gedauert. Ich glaube, wenn man ja dann auch so viel Geld ja ausgibt, ne, und ja dann irgendwie auch eröffnen will und dann dauert das so lange, wie war das denn und was waren da die größten Herausforderungen, wenn man so ein Projekt angeht?
Ja, also die größte Herausforderung für mich war vor allem geduldig zu sein oder es zu lernen, weil ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch und ich bin ein Perfektionist. Also alles, dass ich irgendwie mache, das mache ich wirklich zu 100%. Und wenn es nicht so ist, wie es sein soll, dann mache ich das nochmal von vorne. Und in Sri Lanka macht man nichts perfekt. Man macht auch nichts auf lange Zeit. Man macht einfach alles temporär und man macht es irgendwie, dass es halt für die nächsten Monate okay ist. Und so haben die bei mir halt auch gebaut. Und ich hatte wirklich Tage, da habe ich dann alle von der Baustelle geworfen. Ich habe gesagt, ich brauche jetzt erstmal Zeit. Geht einfach nach Hause und lasst mich in Ruhe, weil sie Dinge gebracht haben. Also das glaubt man eigentlich gar nicht, was die als zusammenfuschen. Aber ich wurde sehr geduldig durch die ganze Zeit und ich habe gelernt, dass Dinge auch nicht immer perfekt sein müssen, dass es so ein deutsches Ding ist. Und mittlerweile bin ich halt so, wenn dann mal wieder was repariert wird und dann sage ich so, okay, ist eh nächste Woche wieder kaputt, aber es ist okay, dann machen wir es halt nächste Woche wieder. Und ich weiß halt auch, wenn sie sagen, sie kommen morgen, dann kommen sie halt morgen nicht, weil das ist auch so ein Wort in Sri Lanka, dieses Tomorrow, da habe ich mich anfangs auch immer super reingesteigert und aufgeregt, weil es dann einfach nicht so war. Aber mittlerweile weiß ich halt, wenn sie sagen Tomorrow, dann ist es halt nächsten Monat.
Aber immerhin. Dann weißt du ja Bescheid.
Es ist in Ordnung, ja, man weiß Bescheid.
Wie ist denn für jemand, der noch nie in Sri Lanka war, was sind gerade eben so am Anfang jetzt in dieser Zeit, ne, du hast dann dieses Hostel da umgebaut und eben dieses Gebäude gemietet, was sind so diese größten Unterschiede, auf die du da triffst? Also ich meine eben, dass du mit der Zeit so ein bisschen dehnbarer Begriff ist, glaube ich, in vielen Ländern so, aber was würdest du sagen, ist eben so speziell dann noch in Sri Lanka?
Also es war für mich auch sehr schwierig am Anfang, weil man bekommt wenig. Es ist nicht so selbstverständlich, dass man wie hier einfach kurz bei Amazon irgendwas bestellt und es ist morgen da. Man geht zum Beispiel, und das ist ein Beispiel, also das ist auch wirklich hier was Selbstverständliches, dass ich mir einfach kurz einen Edelstahlhaken bestelle, um was aufzuhängen. Und dort ist es halt nicht selbstverständlich. Und ich war dann manchmal mit meinem Roller den ganzen Tag unterwegs, um nach einem Edelstahlhaken zu suchen, weil es einfach... Es wird halt dort nicht so benutzt, weil man eben einfach Dinge benutzt, die nach 2 Monaten wieder kaputt sind. Das ist normal. Und wenn du da halt mal was anderes haben möchtest, dann bist du einfach ewig auf der Suche nach irgendwas. Und das war auch sehr schwer für mich, dass ich da, dass ich es einfach akzeptiere, dass man eben nichts, dass man die Dinge nicht so wie hier so zugänglich jeden Tag hat. Und das war für mich am Anfang schon echt eine sehr große Herausforderung, einfach auch was ganz anderes, dass es Länder gibt, wo es eben nicht selbstverständlich ist, dass man alles bekommt. Dass es alles natürlich viel langsamer geht, das hatte ich ja auch schon gesagt. Die Sprache war anfangs auch so ein bisschen das Problem, weil mit Englisch kann man da halt auch nicht irgendwie, man kommt nicht immer voran mit Englisch und ich musste mich zum Teil wirklich mit meinen Füßen und Händen da irgendwie mit den Leuten unterhalten, weil ich einfach noch zu dem Zeitpunkt gar keinen Plan von der Sprache hatte. Habe dann auch manchmal mit irgendwelchen Zeichnungen, zum Beispiel mit dem Elektriker, da habe ich dann den Sicherungskasten aufgemalt und beschriftet, welche Sicherung eben was sein soll, dass das alles super organisiert ist später. Und trotz der Zeichnung war es halt einfach komplett anders und alles falsch.
Aber ich habe bei der Sprache nochmal geguckt, also gegoogelt und da stand Sinhala und Tamil sind die offiziellen Sprachen.
Ja.
Sprichst du das denn heute oder eben wenn man das nicht spricht, ist dann schwer zu kommunizieren?
Ja, also in den Touristengebieten sprechen schon sehr viele auf Englisch, aber mein Mann ist ja Einheimischer, den habe ich eigentlich direkt nachdem ich meinen Vertrag unterschrieben habe, hatte ich ihn damals kennengelernt.
Ah, der war im Haus inklusive quasi?
Mehr oder weniger, weil er gehört sogar zur Familie des Vermieters.
Das Ach wusste echt?
Ich auch nicht, ja.
Das ist ja praktisch.
Ja, mega. Durch ihn habe ich dann natürlich schon von Anfang an viel mehr Kontakt zu der Sprache gehabt. Und ich spreche die Sprache jetzt auch, also nicht natürlich nicht fließend, aber während Corona hatte ich dafür auch ziemlich viel Zeit und ich hatte dann viele Lessons. Und ja, also ich kann sehr viel verstehen. Ich kann eigentlich so aus jeder Konversation den Sinn herausziehen. Und ich kann auch schon gut kommunizieren, gerade so einfache Dinge mit meinen Mitarbeitern oder so alltägliche Dinge.
Okay, also wir sind noch an dem Punkt, eben das Hostel wurde renoviert, dann gab es die rauschende Öffnung. Soweit ich weiß, wurdet ihr quasi förmlich überrannt. Ich habe auch gelesen, du hattest dann 16 Stunden Arbeitstage. Viele denken ja dann immer, man wandert aus, man macht sich selbstständig, gerade eben mit einem Hostel am Strand, hat dann easy life, das war dann aber nicht so.
Nee, das war nie so. Also es ist immer so, dass meine Gäste kamen und ich habe dann halt manchmal irgendwie ein Getränk hinter der Bar zubereitet und sie sagen dann halt immer so, du lebst ja deinen Traum. Und ich hatte auf meiner Wand stehen im Restaurant, da stand mal für eine Zeit lang Another Day in Paradise und alle waren so, du lebst ja wirklich hier im Paradies und es ist alles traumhaft schön und es ist natürlich schön dort und ich habe auch viel mehr Leichtigkeit dort und ich glaube, weil es eben so eine andere Atmosphäre ist, war ich auch so motiviert oder bin so motiviert, um so viel zu arbeiten. Ich würde hier keine 16 Stunden am Tag in Deutschland irgendwo arbeiten. Das würde mich total verrückt machen und krank. Aber dort ist es einfach möglich, weil man hat so einen ganz anderen Einfluss von allem. Und dann ist es auch okay. Aber viele waren halt eben immer so, ja, du lebst hier wirklich im Paradies. Du kannst auf das Meer schauen während der Arbeitszeit. Aber es ist schon hart, vor allem die ersten Jahre. Selbstständig zu sein ist überall hart wahrscheinlich. Aber ja, es ist auf jeden Fall nicht einfach.
Ja, weil ich glaube auch gerade eben Mitarbeiter zu finden, du hast das auch vorher mal erwähnt, eben du machst das nicht alleine, ist wahrscheinlich auch sehr schwer, gerade im Ausland eben dann noch mit einer anderen Sprache.
Super schwer, ja. Ich hatte da zum Glück dann meinen Mann und er hat eben durch seine Kontakte uns ziemlich viele gute Mitarbeiter organisieren können. Wir haben auch von Anfang an wirklich ein gutes Team zusammenbekommen. Wir haben auch noch einige unserer ersten Mitarbeiter. Da bin ich wirklich sehr dankbar, weil das ist auch erfahrungstechnisch bei anderen Auswanderern, die ich kenne, die in Sri Lanka ein Business haben, immer noch Problem. Und dass man da wirklich mal, bis man da ein Team zusammen hat, die dann wirklich gut miteinander arbeiten, die vor allem auch wissen, auf was ich Wert lege. So eine Deutsche, die da kommt und ihr Geschäft betreibt. Das ist schon auch eine Herausforderung und wir hatten natürlich auch mit dem einen oder anderen zu kämpfen, weil es halt eine ganz andere Mentalität ist und da ist halt so ein bisschen, komme ich heute nicht, komme ich morgen. Aber ja, ich würde sagen, wir haben jetzt ein richtig tolles Team zusammen, die man auch super ohne uns dort arbeiten lassen kann.
Super. Es geht gleich weiter hier im Gespräch. Ich möchte nur kurz einen persönlichen Tipp mitgeben, denn ich bekomme gerade mit, wie gefühlt alle um mich herum einen Winterurlaub außerhalb Europas ins Warme planen. Auch wir liebäugeln mit Thailand. Und weil diese Urlaube ja nicht ganz günstig sind, habe ich einen Tipp, wie du auf jeden Fall etwas Geld sparen kannst. Denn unser heutiger Werbepartner Saily hat ein spannendes Angebot für dich. Stell dir vor, du kannst in jedem Land, in das du reist, egal wo, schnell und ohne Probleme nach der Landung ins Internet gehen. Du müsstest nicht ständig irgendwo ein kostenfreies WLAN suchen oder diese teuren Roaming-Pakete von deinem Mobilfunkanbieter buchen. Denn hier springt der neue eSIM-Service von Zelli ein. Das ist eine digitale SIM-Karte, die via App in dein Smartphone integriert ist und dafür sorgt, dass du, wie die Einheimischen vor Ort, viel günstiger ins Internet kommst. Du lädst einfach jetzt schon die Zelli-App herunter, wählst aus über 150 Ländern dein günstiges Datenpaket, zum Beispiel für die USA, für die Schweiz, Thailand, Mexiko etc. aus, und sobald du im Urlaubsland landest, bist du verbunden. Weil du gerade zuhörst, spendiert dir Zelli mit dem Gutscheincode einfach aussteigen exklusiv 15% Rabatt auf deine erste Buchung. Geh jetzt auf zelli.com/einfach aussteigen oder lad dir die Zelli-App herunter. Alle Infos und den Link dazu gibt's in den Shownotes und der Folgenbeschreibung hier in der Podcast-App. Und jetzt zurück ins Gespräch. Ja, also wir haben die große Eröffnung, ihr wurdet überrannt, das lief alles super, du hast viel gearbeitet und dann kam das, was keiner vorhersehen konnte, nämlich Corona. Sri Lanka hat alles dicht gemacht, du hast das Land nicht verlassen, sondern bist geblieben. Generell, wenn du so auf diese Phase oder auf diese 2 Jahre waren es ja am Ende zurückblickst, was ist da dann passiert mit deinem Hostel und eben deinem ganzen Betrieb, was du dir da aufgebaut hattest?
Ja, also das war wirklich eine sehr verrückte Zeit und ich bin halt auch so komplett weg von Nachrichten. Ich habe gar nicht mitbekommen, was überhaupt Corona sein soll, weil ich dort in meiner Inselbubble leb. Und irgendwann, es war sogar an meinem Geburtstag, das war der 15. März 2020, hieß es dann plötzlich, dass der Flughafen komplett für Ankünfte geschlossen wird. Und dann habe ich erstmal realisiert, was ist denn dieses Corona, da muss ich mich jetzt mal informieren. Und stand dann da, wir hatten glaube ich noch 1,5 Monate Gäste, so die halt noch im Land waren und dann nicht direkt ausreisen wollten. Und dann war wirklich komplett zu und ich hatte eben die Angst, dass wenn ich ausreise, dass ich nicht mehr zurückkommen kann. Das war nämlich ganz lang so und ich wollte halt nicht getrennt sein von meinem jetzigen Mann und ich habe auch dort meine Hunde und es war mir einfach wichtig, dass ich dort halt nicht komplett irgendwie dann weg bin und nicht mehr zurück kann. Und es war wirklich eine verrückte Zeit. Also in Sri Lanka war das dann die ersten 3 Monate so ein bisschen, es war sehr ernst und wir hatten Ausgangssperre. Wir waren zum Glück am Strand, wir haben im Hostel gelebt und wir konnten somit halt noch ins Meer gehen. Aber ja, wir hatten 20 Monate insgesamt unser Hostel geschlossen. Und es war wirklich sehr schwer, vor allem auch positiv zu bleiben. Ich habe dann eben Online-Jobs angefangen und habe angefangen, meine eigenen Kleider zu entwerfen und habe sie dann auch angefangen zu nähen. Ja, um mir die Zeit halt irgendwie so ein bisschen schön zu machen vor Ort und versuchen, positiv zu bleiben. Aber es war natürlich sehr deprimierend, nachdem man das monatelang renoviert hat und auch das Beste, ich hatte ja eine super erste Saison und ich war auch so dankbar, dass das alles funktioniert hat und stolz auf mich, dass ich das so umgesetzt habe und es war einfach wirklich super und dann kam Corona und man steht von heute auf morgen einfach da, hat keine Unterstützung vom Staat, weiß nicht, wie es weitergeht, hat natürlich diesen Kredit abzubezahlen, aber ja, ich wusste, irgendwann wird schon alles wieder normal werden und bis dahin muss ich einfach abwarten und durchhalten.
Ja, aber es ging ja vielen Auswanderern so, die ja eben auch in anderen Ländern leben, dass sie dann ihr Business nicht weiterführen konnten, auch eben aus finanzieller Sicht. Hast du da, also konntest du das dann alles gut überbrücken oder ist man da dann wirklich auch mal an dem Punkt, wo man sagt, oh, wie lange halte ich das noch durch?
Ja, also ich habe ziemlich viel online gearbeitet. Ich habe in der Zeit angefangen, ein bisschen Deutsch nebenher zu unterrichten und habe mir dann da was aufgebaut und ja, es war okay finanziell. Man hatte halt aber trotzdem so die Angst, weil man ja nicht wusste, wann geht's denn wieder los? Wie lange kann ich das so durchhalten? Und wie lange bin ich auch motiviert irgendwie, um das so irgendwie durchzuziehen? Und es ist halt auch so, dass wir eigentlich jedes Jahr Renovierungsarbeiten haben. Also um dann wieder öffnen zu können, müssen wir halt echt Tausende von Euro da reinstecken, weil die Off-Season, dieser Monsun oder die Monsune, die kommen, die zerstören bei uns halt immer ziemlich viel. Und man muss dann wirklich, um wieder nur beginnen zu können, müssen wir da halt wirklich super viel Geld reinstecken. Und davor hatte ich so ein bisschen Respekt. Aber ich habe einfach versucht, immer positiv zu bleiben und daran festzuhalten, dass es eines Tages wieder normal weitergehen wird und dass dann alles zurückkommt, das man halt irgendwie in der Zeit nicht bekommen hat. Und so war es auch.
Ja, ich habe das ja eingangs schon erwähnt, dass ich das so beeindruckend finde und dass du, glaube ich, eben da für viele eine Inspiration bist, weil du ja auch in solchen Situationen, also erstmal zu sagen, auch so ein Hostel zu eröffnen in Sri Lanka, auch wenn einem der Vater hilft, so, das ist trotzdem ein Riesending. Es ist eine Riesenaufgabe. Man muss ja die Vision haben, man braucht die Energie und braucht eben die positive, dieses positive Mindset, um das umsetzen zu können. Dann in so einer Phase, wo das eben so schwierig wird, wo alles zu ist und so, das gerade gesagt, das sind Deutsch unterrichtet, du hast ein eigenes quasi, ja, als Modedesignerin eben Kleidungsstücke dann designt, die dann genäht werden von Einheimischen, die du jetzt auch verkaufst in den Shops. Bist du jemand, den man quasi auch in eine Wüste stellen kann, der sofort irgendwie eine Idee findet, wie er da überleben kann oder was er daraus macht?
Ich glaube schon, ja. Ich komme wirklich... Ich habe schon so viel erlebt, jetzt auch dort, und es geht einfach immer irgendwie weiter. Man muss halt einfach immer positiv bleiben und versuchen weiterzumachen, egal. Ich glaube, Corona war da auch so eine gute Probe für mich, dass es einfach weitergeht und dass man aus jeder Situation auch irgendwie positive Dinge sehen muss. Zum Beispiel, während Corona hatte ich diesen 3-Kilometer-Strand einfach für mich alleine. Es gab Tage, da saß ich 4-5 Stunden an diesem eigentlich Touristenstrand, an dem immer super viel los ist, saß ich stundenlang alleine, nur für mich und für meine, ich saß dort mit meinen Hunden und ich habe mir so gedacht, wer hat das Privileg, diesen Strand so kennenzulernen, hier einfach alleine zu sitzen? Und solche Dinge habe ich dann irgendwie immer wieder genutzt, um ja positive Energie zu schöpfen. Mhm.
Was ist heute jetzt noch, du hast das Restaurant auch noch erwähnt, also deswegen, ich muss immer gucken, ob wir da irgendwie alles noch unter einen Hut hier bekommen, du hast ja noch ein Restaurant in dem Hostel eröffnet, wie muss ich mir also jetzt heute das alles vorstellen, was jetzt daraus geworden ist, auch seit der Wiedereröffnung nach Corona?
Genau, also wir haben da noch ein angrenzendes Restaurant, das ist vor dem Hostel am Strand, ja, da haben wir auch einen sehr großen Fokus drauf neben den Zimmern. Und wir bieten nur vegetarisches Essen an, eigentlich gesundes Essen. Wir haben nämlich super viele Backpacker, die eben gesund leben wollen, die morgens ihr Yoga machen, die abends noch andere Sportprogramme mit uns machen. Und ja, wir haben eine Mischung aus asiatischem Essen, aber auch einem Avocado-Brot, so der Klassiker in den Hostels im Moment. Genau, einfach so eine zusammengewürfelte Karte, die auch super gut ankommt. Und bei uns im Restaurant ist es eigentlich auch immer sehr, sehr voll. Und wir sind super gut besucht, auch von außerhalb. Also es ist nicht nur für unsere eigenen Gäste, sondern auch für außerhalb. Und wir haben auch noch eine Bar seit letztem Jahr und bieten jeden Abend eigentlich irgendwie so Community-Abende an, von Live-Musik über DJ-Afternoon-Sessions. Dann haben wir, wir machen auch noch an einem See. Der ist 7 Kilometer entfernt. Das ist da, wo wir wohnen, in dem Eck. Da bieten wir noch Kajaktouren an mit gemeinsamem Reis und Curry danach und Lagerfeuer. Was machen wir denn noch an Community-Abenden? irgendwie Spieleabende. Also so, dass man halt irgendwie versucht, die Hostel-Community so ein bisschen zusammenzuhalten, dass auch die ganzen, die alleine einfach reisen, sich so ein bisschen kennenlernen können und zusammen abhängen können.
Also ich kann das wirklich nur empfehlen. Ich war ja auch auf dem Instagram-Kanal von dem Restaurant oder von Steffis Mandala. Da sind ja auch die Fotos drauf von den Gerichten. Also das sieht so mega lecker aus. Alleine deswegen würde ich mal da hinreisen. Ich verlinke das auch in den Shownotes in der Folgenbeschreibung, also auch die Webseite, wer da mal eben Urlaub machen möchte. Ich glaube, das ist wirklich ganz toll. Wir kommen jetzt noch, wir haben schon ein bisschen über diese Region gesprochen, diese Stadt Higadua, im Badeort im Südwesten von Sri Lanka generell, eben es ist eine große Insel. Wie würdest du das so unterteilen? Über was für eine Region reden wir da? Also hauptsächlich wahrscheinlich touristische Region so im Vergleich, oder was unterscheidet die jetzt so von anderen Regionen der Insel?
Ja, also Higadua ist auf jeden Fall super touristisch. Higadua ist auch der erste Touristenort in ganz Sri Lanka. Also in den 70ern waren da ganz viele Hippies unterwegs und es gibt noch viele, die kommen, die schon so in den 70er Jahren da waren und 80ern und dann eben auch später, die wirklich immer noch nach Higadua und auch nach Bentota, das ist so ein Stück weiter Richtung Colombo, kommen, weil das einfach so der Beginn war des Tourismus in Sri Lanka. Und wir sind in der Provinz Galle. Und es ist schon ein sehr touristisches Eck, aber man findet zum Beispiel, wir wohnen gerade 7 Kilometer entfernt und das ist ein absolutes einheimisches Dorf. Also ich kenne keinen anderen Touristen oder eben Expat, der da lebt, außer mir. Und man hat eben so alles irgendwie. Also man ist direkt irgendwie im Dschungel und weg von dem ganzen Tourismus. Man ist auch schon, es gibt Teeplantagen in der Nähe von Badegama, das ist auch nicht so weit weg von uns. Und man ist eben, ich finde Hikkaduwa halt auch passend, weil man einfach in 2 Stunden in Colombo ist. Man ist nicht so ganz komplett weg und einfach schnell auch am Flughafen.
Aber es ist jetzt nicht so wie Bali, also quasi so überrannt.
Es ist schon sehr touristisch in der Saison. Aber ich würde sagen, Sri Lanka ist generell nicht so überrannt wie Bali. Mhm. Es ist sehr touristisch bei uns. Es ist ein Touristenort. Also man kann es schon deutlich erkennen. Aber ich hatte auch schon viele Gäste, die gesagt haben, wenn man bei dir reinläuft, fühlt man sich einfach wie zu Hause. Da merkt man gar nicht, dass man hier in so einem touristischen Ort ist.
Generell so, wie sind dir die Menschen begegnet? Eben, da kommt jetzt jemand aus Deutschland, die mietet jetzt dieses Haus da, eröffnet ein Hostel, stellt Leute ein und so weiter. Wie wird man da so beäugt? Oder wie sind die Einheimischen dir begegnet?
Also es gibt auf jeden, ich glaube, ich bin sehr gut angesehen, so in der Nachbarschaft auch, weil ich einfach, ich behandle die Menschen so in meiner Umgebung alle gleich. Also es gibt viele Expats, die dann eben die Locals so ein bisschen schlechter behandeln und sie so darstellen, als wären sie irgendwie schlechtere Menschen. Ich versuche sie halt immer genauso wie andere zu behandeln, weil es ja auch einfach ganz normal ist und ich bin auch zu Gast dort, also habe ich mich auch einfach gut zu verhalten. Ich habe durch meinen Mann, der ist sehr viel in der Politik unterwegs und hat auch eine eigene Foundation und spendet eben super viel und wir haben da zusammen schon viele Projekte irgendwie gestemmt, also wir machen sehr viel Soziales und ich glaube, dass ich deshalb halt auch sehr, sehr respektiert werde. Aber man muss natürlich auch dazu sagen, dass ich halt einfach was auf die Beine gestellt habe, das einfach gut funktioniert und ich habe, glaube ich, auch einige Neider. Ich hatte auch schon so doofe Situationen, dass mir dann irgendjemand irgendwie aus der Nachbarschaft, muss es gewesen sein, irgendwelche schlechten Google-Reviews oder so geschrieben hat. Also es war so typisch Sri Lankisch einfach. Es kommt schon auch vor. Und ich glaube, wenn ich meinen Mann nicht hätte, dann ja, weiß ich nicht so genau, ob ich das Business wirklich über so viele Jahre hätte so führen können. Weil der Neid ist schon auch manchmal sehr groß dort, muss man einfach sagen.
Was ist denn, was mögen die Menschen da generell? Wie würdest du das so ein bisschen charakterisieren, jetzt mal abgesehen vom Neid?
So, die Menschen in Sri Lanka sind super entspannt und man kann sie eigentlich auch wirklich gar nicht aus der Ruhe bekommen. Sie leben halt einfach in den Tag rein und das ist auch sowas, das ich so schön dort finde, weil jeder Tag ist eigentlich so der gleiche. Es gibt nicht so bei uns diesen Montag bis Freitag und dann ist Wochenende und dann, es ist einfach, man plant halt nicht groß und trotzdem erlebt man aber irgendwie jeden Tag irgendwas. Und die Menschen dort sind halt einfach echt entspannt. Also ich habe so das Gefühl, dass sie halt viel mehr genießen, obwohl sie fast gar nichts haben, so im Vergleich zu uns.
Ist eigentlich, die Mehrheit sind ja Buddhisten. Ist die Religion da sehr präsent im Alltag oder wie erlebst du das? Also bist du mittlerweile zum Beispiel eben jetzt auch durch deinen Mann konvertiert oder wie stark spielt die Religion im Alltag eine Rolle?
Also ich bin nicht konvertiert, aber der Buddhismus spielt schon eine sehr starke Rolle, so auch im Leben von meinem Mann. Oder ich habe ja jetzt auch ziemlich viel, oder ich meine, wir sind seit letztem Jahr verheiratet und durch seine Familie bin ich da auch eben total drin. Und sie sind schon noch sehr traditionell. Es gibt viele Rituale. Man geht zum Beispiel, wenn man ein neues Auto kauft, dann geht man erstmal in den Tempel und dann betet man oder man bekommt eben ja, Gottes Segen, dass mit dem Auto halt nichts passiert und dass man keine Unfälle baut. Und es gibt so für alle Dinge irgendwie Rituale. Und man merkt zum Beispiel auch jetzt bei uns im Süden, der Süden ist ja sehr buddhistisch geprägt in Sri Lanka. Es stehen an jeder Kreuzung fast irgendwelche Buddha-Statuen und es sind viele religiöse Tage so im Jahr. Es gibt Buddhas Geburtstag. Da kommt dann auch immer eine große Gemeinschaft zusammen, wo dann gekocht wird und jeder beim anderen eingeladen ist. Also es gibt auch den Vollmond. Jeden Monat ist der Vollmond und der wird auch in Sri Lanka gefeiert quasi. Also was heißt gefeiert? Es ist eigentlich immer ein Feiertag, an dem auch nicht getrunken werden soll und an dem man einfach so den Tag über im Tempel ist. Und durch meinen Mann habe ich da wirklich ganz viel Kontakt dazu.
Gibt's Dinge, die dich, eben du lebst seit 2018 in Sri Lanka, gibt's Dinge, die dich heute noch stören oder die dich inzwischen ja mehr stören, als vielleicht früher der Fall war?
Ja, also es gibt, wenn ich zum Beispiel ohne meinen Mann unterwegs bin und jetzt in einem Ort bin, wo ich nicht zu Hause bin und man mich einfach nicht kennt, werde ich halt permanent als Tourist abgestempelt. Und das ist schon sowas, das mich manchmal einfach nervt, ne? Wenn die Tuk-Tuk-Fahrer dann hinter einem herlaufen und dir was verkaufen wollen oder dich irgendwo hinfahren wollen und du denkst dir halt nur so, hey, ich wohne hier schon ewig, ich will einfach meine Ruhe, ich mache mir halt mal so einen Off-Day und mache halt jetzt hier gerade, ja, es ist wie wenn ich hier in eine Stadt fahre und einfach meine Ruhe möchte. Und es sind Kleinigkeiten. Ich meine, man wird als Tourist auch manchmal so ein bisschen übers Ohr gehauen. Ich meine, das ist normal in Asien und in Sri Lanka finde ich es auch nicht so krass wie jetzt in anderen Ländern. Aber ich lebe dort einfach und ich verdiene meine Rupees und ich möchte halt in der Apotheke nicht irgendwie 10-mal mehr bezahlen wie ein Einheimischer. Und ich versuche solchen Dingen einfach aus dem Weg zu gehen. Ich meine, wenn ich jetzt irgendwo einen Tag hingehe, um frei zu haben, dann habe ich auch schon auf Singalesisch einfach kurz kommuniziert und dann war das auch in Ordnung. Aber das ist jetzt sowas, dass ich einfach als Tourist halt oft noch abgestempelt werde, wenn ich jetzt nicht mit meinem Mann zusammen unterwegs bin. Und das ist was, das mich wirklich so ein bisschen stört.
Thema Sicherheit. Ich habe das jetzt nur noch bei mir auf dem Zettel. Ich weiß gar nicht, ob das da eben überhaupt ein Thema ist. Ne? Also, dass es da eben eine erhöhte Kriminalität gibt. Dann müsstest du mir jetzt weiterhelfen.
Ja, Kriminalität gibt's auf jeden Fall. Aber das ist einfach unter den Einheimischen. Also als Aussteiger oder als Tourist muss man sich da wirklich gar keine Gedanken machen. Sri Lanka war, glaube ich, sogar dieses oder letztes Jahr, ich bin mir nicht ganz sicher, war es das beste Land für Solo-Reisende, für weibliche Reisende. Solo-Reisende. Ja, also ich hatte so als Tourist oder auch jetzt, wenn ich abends so die irgendwie auf der Straße bin, hatte ich nie das Gefühl, dass ich jetzt irgendwie überfallen werde oder sowas. Also ich war schon in vielen anderen asiatischen Ländern und ich wurde auch schon überfallen. In Kambodscha war das damals und in Sri Lanka hatte ich nie das Gefühl, dass mir irgendjemand was Schlechtes möchte und auch Kriminalität mir gegenüber habe ich wirklich gar nichts mit am Hut und mache ich mir auch gar keine Gedanken.
Was ja auch immer spannend ist, wenn man eben in so einer komplett anderen Welt dann hinauswandert als der, in der man aufgewachsen ist, eben jetzt nach so vielen Jahren. Gibt es noch Dinge, die du vermisst aus der alten Heimat, die du gerne hättest, also mal abgesehen natürlich jetzt von der Familie und Freunden?
Ja, definitiv das Essen.
Wirklich?
Ja,
ich
hab wirklich
so geiles Essen da. Und dann vermisst du hier diese deutsche Hausmannskost oder was?
Nein, ich bin ja auch Vegetarierin und ich ernähre mich eigentlich sehr gesund. Aber ich liebe einfach so ein richtig leckeres Dinkelbrot. Also so ein richtig ordentliches Brot mal zum Frühstück. Das vermisse ich schon sehr.
Okay, aber sonst mehr nicht. Ja, das ist das Einzige.
Ich finde einfach, ich komme ja jedes Jahr nach Hause für ein paar Wochen oder Monate, je nachdem, wie ich es mir einrichten kann, also nach Deutschland. Und da versuche ich dann halt immer ganz viel Dinge zu essen, die ich vermisse oder einfach so die Dinge mache, die ich halt dort einfach vermisse. Aber es ist immer so, wenn ich dann wieder in Sri Lanka bin, dann bin ich nach 2 Tagen wieder so super integriert. Und wenn ich nach Deutschland komme, bin ich auch wieder integriert. Also es ist eigentlich immer okay, wenn man dann eben dort ist, dann ist es wieder ganz normal, dass man manche Dinge halt nicht hat. Aber ich sag mal, wenn man halt 2 Orte hat, an denen man sich zu Hause fühlt, dann gibt's immer irgendwas, das man in der anderen Heimat vermisst.
Weil wir gerade jetzt so beim Essen sind, und du hast das vorhin auch mal erwähnt, bei dem Satz auch, ja, viele denken, Sri Lanka wäre so günstig. Wenn man jetzt eben so die normalen Lebenshaltungskosten, wo jetzt eben Lebensmittel und eben man mietet eine Wohnung oder ein Haus, so wie teuer würdest du das sehen im Vergleich zu Deutschland?
Es ist auf jeden Fall viel günstiger. Also man kann in Sri Lanka, wenn man, ich sag mal dazu, wenn man wirklich so lebt wie die Einheimischen und Reis und Curry kocht, das ist ja so das Nationalgericht, das essen die Einheimischen eigentlich jeden Tag. Wenn man sich so ernährt und jetzt auf den Luxus verzichtet, den man in Sri Lanka auch einfach nicht braucht, dann kann man sehr günstig leben. Wenn man jetzt natürlich irgendeine Villa möchte mit einem großen Pool und jeden Tag einen Käse aus Deutschland, dann ist es teuer. Aber wenn du wirklich so den Lifestyle lebst, den die Locals leben, dann kannst du in Sri Lanka super günstig leben.
Also weil eben, du siehst ja wahrscheinlich auch andere Auswanderer, die da leben, wenn ich mir jetzt eben eine Wohnung nehme und ich möchte einfach nur, keine Ahnung, hab einen Roller und gehe da regelmäßig essen, wie viel Geld brauche ich dann im Monat?
Boah, also du kannst dir schon ein kleines Haus irgendwie für um die 150 Euro im Monat mieten oder sogar ein bisschen weniger. Strom rechnest nochmal 50 Euro drauf und Essen und Trinken. Ja, sagen wir mal, für 300 bis 500 Euro hast du wirklich alles, das du brauchst und kannst auch noch essen gehen.
Gibt es denn da Möglichkeiten auch für Leute, also eben so wie jetzt dich, die da hinkommen wollen, sich selbstständig machen wollen, die vielleicht eben sehen, ah, hier gibt es eine Immobilie oder wie auch immer und ich habe da einen Plan, was umzusetzen. Gibt es diese Möglichkeiten heute noch oder sagst du, es ist einfach schwer, sich da was Eigenes aufzubauen?
Ja, definitiv. Also man sollte vielleicht, ich gebe super viele Tipps, wenn mich irgendwie jemand anschreibt. Ich habe mich damals gar nicht informiert, das hätte ich vielleicht noch zusätzlich machen können, hätte ich sicherlich noch, oder dann wäre das alles vielleicht ein bisschen in eine andere Richtung gegangen. Ich würde mich persönlich heutzutage, also wenn ich es nochmal machen würde, dann würde ich mich ein bisschen mehr informieren vorher. Man braucht oder man muss eben einen Einheimischen haben und man muss ein Unternehmen gründen oder bei einem Einheimischen in ein Unternehmen mit rein. Und man hat dann halt, man ist dann quasi in einem Unternehmen und ich hatte das anfangs mit einem Anwalt gemacht, den habe ich empfohlen bekommen. Und dann gehört dem eben auch ein Part von deinem Unternehmen. Und es ist gut, wenn man halt irgendjemanden kennenlernt, dem man wirklich vertraut. Es ist halt wichtig, dass du jemanden hast, den du vertraust. Und dann kannst du sowas auf jeden Fall machen. Also es ist möglich und du brauchst auch nicht so viel Geld. Ich meine, du kannst ja auch irgendwas Kleineres starten und erstmal schauen, wie es funktioniert. Es gibt andere Expats, die dort leben und die machen einfach Armbänder und haben halt auch ihr kleines Unternehmen. Und ich würde, wenn ich es nochmal machen könnte, einfach kleiner anfangen.
Also einfach dann langsamer wachsen und nicht gleich so ein Riesending.
Ja, es war halt auch ein Riesending und super viel Verantwortung und super viel Arbeit.
Ja, für die, die jetzt zuhören, was würdest du denn heute machen, wenn du nochmal anfangen würdest?
Ich würde, glaube ich, erstmal mit einem Kaffee anfangen. Ein kleines, süßes Kaffee, wo ich dann auch eben abends einfach vielleicht um 16 Uhr oder meinetwegen auch um 17 Uhr schließe. Und ich würde erstmal ohne Übernachtungsgäste anfangen, weil mit Übernachtung bist du einfach super eingebunden. Du bist musst eigentlich permanent erreichbar sein. Es gibt auch mal nachts irgendwie in Sri Lanka, es gibt Monsune, dann haben wir Stromausfall, da muss die Sicherung wieder reingemacht werden. Es gibt Taxis, es gibt, die ich organisieren muss. Es gibt Leute, die das Taxi nicht finden, weil es irgendwie ja an der falschen Stelle stehen. Also man muss halt einfach immer erreichbar sein. Und das ist was, das mich ein bisschen stresst. Und das würde ich, ja, das würde ich einfach, ich glaube, ich würde ohne Übernachtungsgäste anfangen und dann irgendwann mich vergrößern. Aber alles auf einmal war wirklich sehr herausfordernd. Jetzt habe ich für jeden so ein bisschen, meiner Mitarbeiter, jeder hat halt so seinen Arbeitsbereich und ich habe so ein bisschen abgegeben. Aber die ersten Jahre bist du halt einfach 24/7 Ansprechpartner und das ist sehr ermüdend.
Abschließend vielleicht noch eben, wer sich jetzt Gedanken macht zu Sri Lanka und sich vorstellen kann, eben auch dahin auszuwandern, jetzt mal so ohne rosarote Brille, was würdest du sagen, für wen ist das das richtige Land und für wen eher nicht? Also weil du hast ja wahrscheinlich in den Jahren auch schon viele kommen und gehen sehen.
Ja, super viele und permanent eigentlich. Ja, man muss Durchhaltevermögen haben und definitiv nicht aufgeben. Man muss sehr ehrgeizig sein. Ich hatte auch, aber gut, mir wurde es ja auch nicht einfach gemacht wegen Corona. Aber du musst auf jeden Fall sehr ehrgeizig sein und du musst offen sein für eine andere Kultur und für eine andere Mentalität, weil es ist definitiv nicht vergleichbar mit unserer Mentalität hier.
Gut, wenn wir perspektivisch zum Ende hin ein bisschen in die Zukunft schauen, ich schätze mal, die Schulden an die Eltern in Deutschland sind zurückbezahlt.
Genau.
Was sind noch so die Ziele und ja, oder die Träume? Ne? Hast du da irgendwie vielleicht auch eine Deadline, wie lange du bleiben möchtest? Man muss ja auch noch dazu sagen, du bist ja inzwischen auch Mutter geworden. Also was sind so deine Wünsche und Träume für die Zukunft?
Also ich habe tatsächlich noch gar nicht so groß geplant. Wir hatten mal davon geträumt, uns eine Bungalow-Anlage am See zu bauen und es dort dann zu nutzen als so eine Art Retreat-Oase, also mal komplett weg von dem ganzen Trubel. Das ist nämlich auch so was, das mich so manchmal ein bisschen belastet, dass wir halt eben an diesem Main-Spot sind und es ist immer laut und immer viel los. Und wenn ich dann abends nach Hause komme, bin ich schon immer echt froh, wenn ich mal so richtig in der Natur bin. Und wir haben schon oft Urlaub gemacht in irgendwelchen Bungalow-Anlagen, die wirklich so ab vom Schuss waren. Und umso älter ich werde, desto mehr habe ich so ein bisschen das Verlangen danach, ein bisschen weg von dort zu kommen und irgendwo so eine kleine Wohlfühloase erbauen. Ja, das war mal so angedacht. Oder vielleicht auch einfach so eine richtig schöne Villa aufzubauen und die so ein bisschen an diese Luxustouristen vermiet. Genau, also es ist noch gar kein Plan, auch für die Zukunft generell. Wir leben einfach in den Tag rein und schauen mal, wo es uns hintreibt.
Du hast den Vibe quasi schon richtig aufgenommen.
Ich habe ihn komplett, ja.
Sehr schön. Ja, vielen Dank für das Gespräch, liebe Steffi. Ich finde, wir haben da sehr gute Einblicke in dein Leben und vor allen Dingen eben in das Leben auf Sri Lanka bekommen. Ich wünsche dir für die Zukunft alles Gute und bin gespannt, also weil ich merke, da ist so viel Drive und noch so viele Ideen, da wird also sicher noch einiges passieren. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Wünsche dir alles alles Gute.
Ja, und vielen Dank für die Einladung.
Das war die Geschichte von Steffi Richter, die 2018 nach Sri Lanka auswanderte. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann hinterlass mir doch gerne eine Bewertung bei Apple Podcasts oder bei Spotify. Und wenn du noch mehr Tipps rund ums Auswandern willst, dann kann ich dir nur empfehlen, hol dir meinen Auswandererletter. Den gibt es kostenfrei. Den Link dazu findest du in den Shownotes, in der Folgenbeschreibung. Da bekommst du auch jede Woche einen Reminder, wenn wir eine neue Folge hier veröffentlichen. Das war's jetzt erstmal für diese Woche. Ich freue mich auf dich am nächsten Mittwoch, genau hier. Bis dahin, alles Gute, ciao.